Wir werden über zwei Brüder reden, die an einem Strang gezogen haben und mittlerweile so absoluter Part sind.
Er referenziert sich schon auch immer, ähnlich wie Arne Jacobsen, sehr stark auf Natur.
Das ist endlich wieder mal ein echtes Vitra-Produkt.
Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur mehr Klassiker geben wird. Für so einen Kunden wie mich haben sie alles richtig 100%. Gemacht. Der Konsumopfer, der sich einfach sowas dann natürlich beeindrucken lässt. Ja.
Auf unsere heutige Folge.
Aria erzählt.
Der Design-Podcast von Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Über die unendliche Welt der Möbel
und alles, was damit zu tun hat. Oder auch nicht.
Oder auch nicht.
Ja, hello, hello, hello. Wir sind zurück. Das ist der Podcast über die schönen Dinge des Lebens. Aria erzählt von
Simon Ladner
und Peter Zeitelhofer. Simon, du bist zurück aus Mailand und ich freue mich, du bist ein bisschen braun im Gesicht geworden. 3 Tage warst du dort, war schön.
Nein, es war einfach komplettes Regenwetter und war eigentlich ein Wetter wie in Salzburg.
Ja, und auch in Linz, keine Sorge.
Nein, es war da schön angeblich.
Nein, ich war krank.
Achso.
Denkt da nichts. Wie war es sonst? Was hast du gemacht in Mailand?
Ich war bei Living Divani, einen unserer Hauptsofa-Hersteller, also unser Lieblingssofa-Hersteller, kann man eigentlich sagen. Also kleiner Betrieb, Familienunternehmen und immer noch die Grand Dame und ihr Mann am Steuer. Also
tatsächlich.
Ich glaub, 180 ist er jetzt jeden Tag im Büro und richtig coole Firma.
Und hast die beiden getroffen?
Ja, waren beide im Büro.
Also wirklich mit denen hat man zu tun, wenn man da als Kunde hinkommt und redet?
Sie begrüßt uns immer, früher hat sie uns auch immer in Salzburg nur besucht, ist auch jeden Tag auf der Messe zugegen und er ist sowieso der Ärgste, also der geht dann, also ich habe ihn in der Produktion kurz getroffen und angeblich, die haben ja extrem, ja, also sie sind spezialisiert auf Leder und jeder, der schon mal so eine Kuhhaut gesehen hat, da gibt es ja dann kleine Stretchmarks oder Verletzungen oder Insektenstiche und das wird alles zuerst markiert. Und dann erst wird es auf so einen Tisch gelegt, wo das mit einem Laser anzeichnet wird. Das wird aber händisch gemacht, in dem Fall, weil sie so genau sind. Und er, und ich habe dann auch so ein Leder angeschaut und gesehen und habe mir gedacht, so, okay, das hätte jetzt nicht markiert. Ja. Und ich bin aber auch, kennst du mich, bin auch genau.
Absolut.
Und sie so, ja, nein, er geht dann durch und wenn er irgendwas sieht, da, also er markiert da dann nur mehr nach und so. Also ganz arg.
Beinhart. Aber das macht die Qualität, oder?
Voll. Also irre, ja. Also.
Warum fährst du zum Lieferanten? Was ist der Grund, warum du, ich krieg's ja mit, du bist ja oft bei Lieferanten, schaust du das an, Vitra zum Beispiel, über die wir heute ein bisschen sprechen werden, aber eben bei Living Divani und bei anderen auch. Was ist wichtig für dich?
Ja, also erstens einmal die persönlichen Connections auch. Also das ist auch der Grund, ich bin natürlich am meisten unterwegs von uns im Haus und kenne daher, egal ob es Designer, Eigentümer und so weiter sind, das ist mir wichtig, diese Verbindung oder diese Zusammenarbeit. Und bei Living Divani war ich tatsächlich das letzte Mal 2011, also schon lange nicht mehr jetzt. Und da hat sich auch viel getan. Also es gibt neue Modelle, es gibt ja in der Ausstellung natürlich neue Sachen zum Sehen. Und für mich ist es auch eine Inspiration. Ja. Also du siehst natürlich dann, wie der Hersteller selber seine Produkte inszeniert oder präsentiert, ist auch natürlich immer was anderes und ja, war wieder mal spannend, also habe viele Sachen gesehen, auch schon ein paar Sachen, Preview für Mailand.
Für die Messe.
Für die Messe, genau. Und ja, immer wieder das auch, die Handwerklichkeit zu sehen, die Produktion zu sehen, dort da rein zu dürfen, du kannst da einen Kunden ganz anders informieren und beraten darüber, wenn du das selber mit eigenen Absolut. Augen gesehen hast, gerochen hast, dass der also auch dieser Ledergeruch zum Beispiel, das ist was man dann auch immer damit verbindet, wenn man dann das fertige Produkt
sieht. Man kann den Wert einfach viel besser greifen, ja. Das Wertige dieses Produkts. Du hast mir ein gutes Stichwort gegeben, nämlich Neuigkeiten hast du dort gesehen. Lass uns kurz anteasern, was wir in der heutigen Episode so vorhaben. Nämlich nach der letzten Folge, nach Arne Jacobsen, Kopenhagen und einer Folge, wo es sehr stark um Klassiker gegangen ist, geht es heute um ein absolutes Novum wieder, was ja nicht so oft vorkommt. Wir haben einen neuen Stuhl, wir sitzen sogar drauf, wir werden den erklären. Vielleicht schaut er noch gar nicht so neuartig aus, aber keine Sorge, wenn man drauf sitzt, dann merkt man sofort, was das Neuartige drauf ist. Wir werden ein bisschen in den Designprozess hineinschnuppern. Wir werden Vitra anschauen als Verlagshaus des guten Designs, kann man sagen. Wir werden über zwei Brüder reden, die an einem Strang gezogen haben und mittlerweile so absoluter Part sind, wie man nur sein kann.
Genau.
Und das alles ausgehend von diesem Stuhl. Simon, normalerweise die erste Sache beim Podcast ist immer, was hast du denn für einen Wein mitgebracht? Mach auf einmal die Bottle.
Genau, Peter. Heute habe ich mal... Da ja Fastenzeit ist und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich in der Fastenzeit keinen Alkohol trinke. So habe ich natürlich mal was Alkoholfreies mitgenommen. Wobei heuer, ich habe ein bisschen früher angefangen heuer, weil ja Mailand heuer vor Ostern fällt und Mailand ohne Alkohol
geht gar nicht.
Das funktioniert nicht, weil es gibt an jedem Stand einmal klassisch Prosecco und da kommt man, ich habe es einmal probiert, aber ich glaube, das war nicht so von Erfolg gekrönt und deswegen habe ich das heuer ein bisschen vorgezogen. Aber jetzt ein sehr schönes und auch wieder zwei Querverweise dazu. Erstens einmal ist es aus Kopenhagen.
Gut,
haben wir in Querverweis letzten zur letzten Folge darüber gesprochen. Ich habe mir aber nicht in Kopenhagen das erste Mal entdeckt, sondern bei einem anderen Podcast Gast von dir, und zwar beim Lukas Nagel im Bootshaus habe ich dann das erste Mal getrunken.
Grüße gehen raus an den Traunsee.
Genau, und er hat mir so geschmeckt, dass ich gleich zwei Flaschen bestellt habe.
Wow, und also, das ist eine davon.
Nein, ich habe dort zwei Flaschen getrunken.
Also von ich habe mir gedacht, danach, Simon Laden und zwei Flaschen, das ist eigentlich gar nicht so speziell jetzt.
Und zwar ist das eben, heißt Copenhagen Sparkling Tea Company. Mhm.
Das heißt, wir kriegen heute Tee.
Ja, es ist auf Teebasis und zwar Jasmin, weißer Tee und Darjeeling. Und ist in dem Fall die Blau-Variante, also die blaue Version.
Poppen du da schon mal.
Genau. Und dieser Sprudel, also wie du weißt, bin ich großer Sprudel-Fan und bin gespannt, was du sagst.
Ich bin auch sehr gespannt. Sprudelnder Tee.
Gläser heute mal.
Absolut. Ja. Übrigens, wir sind heute zum ersten Mal in Wien, bei Area in Wien und zwar im Club Office herüben. Wir haben ja vor, dass wir die drei Standorte von Area immer wieder besuchen, auch wenn wir nur zu zweit sind, ganz egal, aber manchmal passt es natürlich auch, wenn wir einen Gast haben, aber heute erstmalig in der vierten Episode in Wien.
Genau.
Und es ist ein cooler Raum, wo wir da gerade sind.
Mhm. Ist unser jüngster Standort und da haben wir dann auch noch einen guten Querverweis zu dem Brüderpaar, was wir nachher behandeln.
Man sieht den Querverweis schon, zumindest am Tisch oder meinst du noch einen anderen?
Nein, da habe ich lustige Geschichte, weil...
Sehr gut. Hört das auf.
Sollen wir es aufhören?
Natürlich.
Ja, dann trinken wir es erst einmal.
Auf unsere heutige Folge.
Cheers.
Cheers. Da werde ich zum Teetrinker.
Mhm.
Ist gut.
Ja, ist richtig gut.
Es ist natürlich schon ein Unterschied zum normalen Sparkling mit Alkohol. Aber es ist absolut eine Alternative zumindest.
Ja, es ist ein viel mehr Thema. Also es ist... Ich glaube ja jetzt in den meisten Restaurants, dass die eine antialkoholische Alternative in der quasi Weinbegleitung, also heißt dann, keine Ahnung, Saftbegleitung.
Nein, es heißt tatsächlich Saftbegleitung.
Ja, ich weiß.
Ich war vor kurzem beim Lukas Nagel und das wird tatsächlich angeboten.
Ja, bei dem habe ich das erste Mal, also das ist schon wirklich lang her, habe ich das erste Mal das mit dieser Saftbegleitung
gehabt. Aber nicht böse sein, ich finde es kein gutes Wort. Weil Saft ist für mich sowas Kindliches,
ja.
Willst du einen Saft, oder?
Deswegen, keine
Vielleicht
Ahnung.
Vielleicht fällt einer da noch irgendwas anderes ein.
Lustiges zumindest.
Ja. Alkohol oder Saft? Nein, nimm den Saft bitte.
Ja. Aber es gibt mittlerweile extrem spannende Sachen, also eben auch Kombucha, vergorene Sachen, trotzdem dann, was sie entwickelt. Und ja, heutzutage, glaube ich, Jugendliche trinken kaum Alkohol mehr. Wird wahrscheinlich immer mehr Thema werden.
Ich bin auch froh, dass es sowas gibt.
Ja,
mir schmeckt das wirklich, herrlich.
Was auch immer.
Simon, du hast was mitgebracht aus Mailand. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben gesagt, wir machen zum ersten Mal ein Unpacking hier. Es ist nicht ein Möbelstück,
genau.
Aber du hast wieder mal zugeschlagen bei einem Designstück eigentlich.
Mhm.
Weil ich habe dich gefragt, hast du es aufgrund der Optik gekauft oder aufgrund der Funktion? Und du hast gesagt, hey, sorry, es war die Optik. Bringen wir Licht ins Dunkel.
Ich habe tatsächlich zwei Sachen mitgenommen in dem Fall. Also den Wein, der kein Wein ist, und... Ich war, wie gesagt, in Mailand, habe mir keine Klamotten gekauft.
Wirklich?
Gott sei Dank, habe ich zusammengerissen, ja.
Hättest du was gesehen?
Ja, also ich habe mir viele Stores angeschaut, weil die halt vom Store-Design und so ist schon geisteskrank dort. Also irre. Aber ich habe mich zusammengerissen. Aber dann war ich leider ein bisschen früher am Flughafen, was ich ja normal nicht bin, jeder, der mich kennt.
Stimmt.
Und war dort bei Bottega Veneta.
Halt's einmal in die Kamera.
Und es ist ein Parfum. Aber es hat was mit Design zu tun.
Es schaut auf jeden Fall wahnsinnig toll aus, die Verpackung.
Ihres Packaging, also sie haben mir das erklärt, das erste Mal, dass sie wirklich komplett auf irgendwelche, also ist extrem natürlich, also sowohl von den Inhaltsstoffen als auch von den Verpackungen, also irgendwie speziell geschöpftes Papier, kannst du dir mal anschauen, also komplett arg.
Das hookt uns natürlich so.
Ja, ja, ich bin ja ein großer Packaging-Fan, also wurscht, ob das bei Möbel ist. So, und dann kriegst du da, sie präsentieren das natürlich auch so, also es ist einfach so ein Marmorsockel, kann man sagen, Alpi-Verde-Marmor. Also
der hat eigentlich mit dem Produkt nichts zu tun,
sie
oder?
Sie wollten auf einer Herkunft anspielen, also Bottega Veneta heißt ja venezianische Werkstatt, kann man sagen, und ist ein Marmor aus dem Norden Italiens. Und dann der Flakon, eben schon mal in einer Zeitschrift eben gesehen, also es ist relativ neu rausgekommen, also sie haben alle andere Parfums gecancelt, die sie bis jetzt gehabt haben. Da waren die leider ein bisschen gepisst, was ich so im Internet gelesen habe. Und haben jetzt eine fünfteilige Serie rausgebracht. Also alles diese Flakons ist natürlich jeder Murano-Glas aus Venedig, wird aber von einer deutschen Firma, hat sie mal erklärt, produziert in einem industriellen Prozess. Trotzdem ist jeder Flakon unikat, aber mit diesen kleinen Bubbles, was eben diese Murano-Glas imitiert. Und du kriegst eben, wie gesagt, diesen Sockel dazu und so wird das dort auch präsentiert auf so einem ganz speziellen Holztisch. Also auch der Store war so außergewöhnlich, weil es so, ja, wie soll ich das sagen, du, also du hast Dolce & Gabbana, Gucci gegenüber, alles super bling bling, fancy, Marmor des Todes, Glas und so weiter. Und sie haben einfach, ja, ich würde sagen, es ist so eine gebrannte Fliese in so einem grau, warmen Grau, was auf Boden und Wand ist und dann alle Einbauten waren in Holz dann und ganz speziell und er ist wirklich ausgestochen. Also ich bin so einfach so einmal reingegangen, wie man es erkennt, ich finde diese Flughafen-Shops ja auch noch für sich furchtbar.
Sansa.
Ja, und ja, der sticht einfach wirklich raus und wirklich sehr gutes Shop-Design und wie das dann auch präsentiert wurde, habe ich dann leider nicht widerstehen können.
Ein Opfer, Simon Ladner ist ein Opfer.
Ja, und ich muss
sagen,
ich bin ja extrem, also ich kaufe mir alle 5 Jahre so mal ein Parfum, ein Neues, weil mir taugen die meisten Parfums einfach nicht. Und ich muss sagen, alle 5 waren wirklich gut.
Also das heißt, du hast wirklich überlegen müssen sogar, welches du nimmst. Nehme, ja. Das ist selten.
Voll, weil normalerweise gehe ich hin, also mir taugt mal 95% nicht. Und da probiere ich das erste und denke so, okay, wow. Zweite, dritte, also wirklich alle 5 und ich so, damn it.
Wie hast du dann entschieden? Optik oder sind alle relativ gleich?
Alle gleich als Flakon, nur die Kappe ist unterschiedlich. Die Kappe, kein Kunststoff, Holz und Kork. Und ja, muss ich natürlich sagen, die Kappe ist in dem Fall Esche, das ist eines meiner Lieblingshölzer, aber ich habe mich dann schon wegen dem Geruch schlussendlich entschieden.
Aber es ist wunderbar, es ist eine Skulptur eigentlich. Ja, voll, gell? Also für alle, die nicht über YouTube zuschauen jetzt bei unserem Video, schaut es einmal rein, unbedingt. Unter dem Maria-Kanal kann man den Podcast auch immer wieder per Video anschauen. Ja, und wie gesagt, also wenn man natürlich uns zwei sehen will, dann zahlt es sich sowieso aus, aber wir haben auch immer wieder Sachen, die man dann sieht. Für alle anderen, die über Spotify, über Apple Podcasts und so weiter dabei sind oder über unsere Websites, da sind wir natürlich auch erreichbar. Wir werden das auf Instagram verlinken auf jeden Fall oder zumindest zeigen, ein Foto von dem Flakon.
Wir haben ja gesagt, wir reden mal über Sachen, die mit Design zu tun haben, aber jetzt keine Möbel betreffen. Und das ist für mich sowas, wo ich sage, die haben sich sehr, offensichtlich sehr viel mit Design dann auch auseinandergesetzt und haben jetzt nicht irgendeine Standard-Glas-Flasche genommen als Flakon und auch die Präsentation. Und ich habe mich so gefreut, weil ich zuerst, also wie ich gekauft habe, habe ich ja nicht gewusst, dass das dabei ist, sondern ich glaube, das ist für die Store-Präsentation. Und ich wollte sie fragen, ob man dieses Marmor-Ding auch dazu kaufen kann. Und dann hat es mir sie machen da die Packung dann auf und dann sehe ich, dass das in der Packung drinnen ist. Und ich so, alles klar.
Ja, die haben alles richtig gemacht eigentlich für dich, gell?
Für so einen Kunden wie mich haben sie alles richtig 100%. Gemacht. Der Konsumopfer, der sich durch sowas dann natürlich beeindrucken lässt. Ja.
Die Nachhaltigkeit ist trotzdem wichtig.
Ja, das hat es mir erklärt. Also es ist sowohl von den Inhaltsstoffen als auch von dem ganzen Sourcing, also vom ganzen Produkt, war ihnen quasi dieses extrem nachhaltige, also dass er wirklich keine Plastikbestandteile im ganzen Packaging, in der ganzen Flasche, wo auch immer. Und sie haben auch dann einen Refill, also was ich darauf bei so speziellen hinaus, genau. Stücken, das hat es mir dann auch erklärt, also du kaufst quasi dieses Flakon einmal und kannst dann in späterer Folge dann die Refill.
Sensation. Wie lange kommst du aus mit dem? Lang.
Ich komme extrem, ich bin jetzt nicht so da, also ich sprühe 1 bis 2 Spritzer und also ich glaube, ich komme mit so einer Größe 4 Jahre aus oder so.
Dann zahlt es sich aus. Wunderschönes Stück auf jeden Fall.
Absolut.
Vielen Dank. Ich habe mir am Anfang gedacht, das ist ein Geschenk für mich. Danach schaut es nicht aus, leider.
Also ich habe mir auch gedacht, also richtig geiles Geschenk sowas, also mit dem Packaging, also auch wie sie das da einpacken und alles. Wäre ein gutes Geschenk. Also, aber Parfum verschenken ist immer so eine Sache. Das glaube ich, geht in 9,5 Fällen von 10 schief.
Ich würde auch sagen, so gut kennt man kaum jemanden.
Nein, es ist ja an jedem Hauttyp anders. Also von dem her, auch wenn es einem selber voll taugt, heißt es auch nicht, dass an einer Person funktioniert.
Stimmt. Simon, lass uns über das reden, was die letzten paar Monate passiert ist. Der Podcast ist ehrlich gesagt gut angelaufen, anders kann man es nicht sagen. Vielen, vielen Dank einmal nach draußen für die vielen Zuschriften, für die Nachrichten, für die netten Statements immer wieder. Wir freuen uns wahnsinnig drüber, oder?
Absolut.
Und wir lesen alles und wir beantworten auch alles, muss man auch dazu sagen.
Wir versuchen es. Ja. Also ich finde den Response natürlich super, weil alles zeigt, dass die Leute offensichtlich interessiert. Das gefehlt hat vielleicht und
das glaube ich auf jeden
dass
Fall.
Man sich ja so Themen dann anhört. Ja. Ich würde mir das auch selber anhören natürlich, weil ich habe auch schon länger noch sowas gesucht.
Sei ehrlich, horchst du deinen eigenen Podcast auch an? Bist du einer der Ersten, der dann reinhört in die Folge oder bist du immer noch einer jetzt noch 3 Folgen beziehungsweise heute die 4., dass du sagst, ich kann mich nicht hören?
Ja, du weißt, ich höre meine Stimmen selber nicht gern oder das passiert glaube ich den meisten Menschen da draußen. Aber natürlich bin ich ja neugierig und wir reden ja dann trotzdem und die finale Folge hören wir dann schon mal gern an, wie es dann auch wirkt sozusagen, weil wenn wir jetzt so frei reden, dann habe ich das ja nachher nicht mehr so im Kopf und darum hören wir es dann tatsächlich schon selber.
Obwohl, kurze Behind-the-Scenes-Info auch für dich, aber auch für die Leute da draußen, es ist relativ wenig zu schneiden.
Hast du gesagt, ja?
Absolut. Also es gibt hin und wieder mal was, wo man dann plötzlich sagen, ah, das schneiden wir raus, aber sonst...
Gutes Zeichen, oder?
Das Gespräch flutscht offensichtlich. Genau. Ganz kurz nur, bevor wir jetzt wirklich in Medias Res gehen und einmal über diesen Stuhl reden, der, die Leute werden schon sehen, der wirklich ein bisschen anders ausschaut, auch optisch und in der ganzen Bewegung. Es hilft uns wahnsinnig, die Bewertungen auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter, wenn ihr auf Instagram uns folgt, wenn es uns einmal teilt, wenn es eine coole Folge ist, ein cooles Reel oder was auch immer. Also, das wäre wirklich ein Anliegen von uns. Helft uns ein bisschen, dass wir das Ganze in die Breite noch bekommen. Wir freuen uns sehr darüber und wir versprechen euch, wir machen weiter. Die Motivation ist groß und wir brauchen eure Hilfe. Aber dafür werden wir euch immer wieder auch versorgen mit coolen Themen. Wir haben sogar eine E-Mail-Adresse eingerichtet, wenn es Anregungen gibt, wenn es Beschwerden gibt. Es muss nicht immer positiv sein, gell? Ihr könnt auch sagen, Simon Ladner, nimm endlich die Haube runter, du hast so tolle Haare. Aber wenn es irgendwas gibt, schreibt es uns gern auf die podcast@area.at. Genau. Und jetzt sind wir es wieder mit der Selbstbeweihräucherung bzw. mit der Beweihräucherung unserer Hörerinnen und Hörer. Jetzt gehen wir zu diesem Stuhl. Simon, du hast gesagt, dieser Stuhl ist so neuartig, der ist so one of a kind, dass es wert ist, dass wir eine ganze Folge drüber produzieren. Pitch ihn einmal.
Ja, weil... Erstens einmal haben wir jetzt ja in den letzten Folgen haben wir uns ja viel mit Klassikern und bereits toten Designern befasst und deswegen wollte ich ja wieder mal über ein neues Produkt sprechen. Dadurch, dass Vitra nicht in Mailand ist, bringen sie dann jetzt im März dieses Produkt raus und wir dürfen eigentlich noch nicht drüber sprechen und es auch noch nicht zeigen, aber wenn der Podcast jetzt dann rauskommt, dann ist die Deadline vorbei. Also sie haben es mal, also Marketing von Vitra war da leider sehr streng. Also eigentlich, wir dürften nicht einmal drüber sprechen, haben sie gesagt.
Okay, aber ist das normal oder ist das nur bei diesem Stuhl so, der einfach wirklich was Neuartiges darstellt?
Ja, es gibt normal schon so Deadlines, wenn Produkte wir schon vorher absehen können. Also ich habe den Stuhl das erste Mal im November bei Vitra gesehen und Probe gesessen. Und dann aber auch keine Fotos machen dürfen und so. Also es ist ja bei gewissen Sachen ist dann schon sehr streng, dass das einfach nur Und ich habe auch gegoogelt, also man findet tatsächlich noch gar nichts dazu. Also Stuhl wird Münd heißen und ist vom Hervin Bourolec, französischen Designer.
Und ein alter Bekannter bei Aria.
Ja, und bei Vitra vor allem. Also der, ich meine, das erste Produkt, was sie gemacht haben, glaube ich, war für Cappellini. Aber der Rolf Fehlbaum hat sie dann gleich mit einem sehr großen Office-Projekt betraut, was es immer noch gibt. Also das war Join, ich glaube 2002.
Klingt super, über das sprechen wir in ein paar Minuten. Bleiben wir beim Stuhl, sorry für die Unterbrechung.
genau, und der Stuhl war dann das, wo ich, also jetzt, wenn du, und deswegen sprechen wir drüber, weil wenn du jetzt nur auf der Website ein Foto siehst davon, ist halt ein ja, Besprechungsstuhl, Bürostuhl etc. Und man muss ihn einfach eben benutzen. Er hat eine zweifache Bewegung, also ich kann quasi den Rücken bewegen und aber die Sitzfläche, also wie auf so einem Sitzball.
Also pass auf, du sprichst drüber und ich mach's, okay?
Genau. Also wie gesagt, und jetzt kannst du auch schon nur mehr die Sitzfläche bewegen, kannst aber auch in den Rücken gerade stehen und nur den Sitz bewegen. Und sie haben auch tatsächlich ein Patent auf die Mechanik bekommen und ist jetzt aber trotzdem kein arg technischer Stuhl, der jetzt super auftragt, sondern ist ein extrem reduziertes Design, organisch trotzdem. Ich finde, man sitzt wunderbar drauf für das, dass der einfach jetzt nicht gepolstert ist. Also es gibt dann auch einen abziehbaren Bezug und die Schale und die Sitzfläche gibt es in Kunststoff oder in dem Fall, wo wir jetzt drauf sitzen, in Sperrholz. Und die ganze Gestellgeschichte ist aus Druckguss Aluminium und eben mit Rollen oder auf Gleitern. Und ich finde eben dieses dynamische Sitzen, ich bewege mich gern. Und wissen wir. Sie haben auch der erste Stuhl von Vitra, der 4 Stern Rollen gestellt hat. Das ist auch ganz speziell, weil du normalerweise diese TÜV-Geschichte und da geht es um Kippen und so weiter, brauchst du 5 Stern gestellt auf Rollen. Und die Skandinavier setzen sich da immer ein bisschen drüber weg. Die haben das schon länger im Programm und ich bin sehr froh, dass jetzt auch bei Vitra einen 4 Stern auf Rolle gibt, weil das auch bei Besprechungsstühlen immer mehr nachgefragt wird, dass man einfach beweglicher macht und auch so hybride Stühle. Und er hat auch ein Bürodrehstuhl-Zertifikat. Das heißt, er ist auch für Arbeitsplätze geeignet, gerade auch Homeoffice, wo es oft weniger technische Stücke nachgefragter sind. Und ja, wie gesagt, ich finde einfach die Mechanik super, auch der Gegendruck, also und diese zweifache Bewegung. Und ich sitze jetzt auch selber schon einige Zeit als Bürodrehstuhl drauf.
Also du testest ihn tatsächlich?
Ja, genau. Also so neue Produkte schaue ich, dass ich immer länger ausprobiere. Und ich sitze vom Rücken her wirklich perfekt drinnen.
Ja, ich war wahnsinnig skeptisch. Du hast mir das angepitcht und hast gesagt, hey, wir haben da einen Stuhl. Lass uns eine ganze Folge darüber machen. Auch über die Designer, da kommen wir jetzt dann drauf. Aber ich habe den dann gesehen und habe mir gedacht, Simon, was ist los mit dir? Der ist relativ einfach, ist schlicht, wunderschön. Und dann sitzt du dich drauf und du hast mir vorher erklärt, das mit dem Kipp, mit der Kipp-Mechanik und so weiter. Ja. Und ich habe nicht gewusst, wofür ich das nehmen soll. Sobald man aber dann drauf sitzt, merkt man eigentlich, dass das die natürliche Bewegung ist.
Ja, der Körper sollte sich bewegen. Ja.
Wenn man sich nach vorn lädt, zum Beispiel, geht die Sitzfläche mit. Aber auch...
Ein dynamisches Sitzen.
Ja, komplett. Du hast Homeoffice angesprochen, da passt er eigentlich perfekt.
Absolut.
Gibt es ihn nur mit den Rollen?
Nein, auf Gleitern gibt es noch.
Gleiter auch, genau. Sehr cool. Simon, wie funktioniert der Designprozess heutzutage? Wie kann man das vorstellen? Früher, wir haben über die IMS gesprochen, die da wirklich mit Modellen teilweise ausgeschnitzt haben, ausgeschäumt haben und so weiter. Wie funktioniert das heute? Kriegst du das manchmal mit bei deinen Besuchen beim Hersteller?
Ja, ich krieg's schon mit, und es ist aber, man kann es jetzt gar nicht so mit einer Blaupause drüberlegen, weil es, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich ist. Manche Hersteller gehen mit einer konkreten Forderung und suchen sich quasi gezielt Designer oder Designerinnen aus und sagen, uns fehlt im Portfolio XY, bitte schau, wir haben da das Vertrauen in dich, uns taugt dein Style und so weiter, mach uns da was. Habe ich auch schon erlebt, wo dann komplett was anderes rauskommt. Also wo der Hersteller sagt, ich hätte gerne einen Stuhl und er kriegt dann einen Tisch. Wenn er so gut ist, dass
und
er
ja sagt. Trotzdem,
dann,
oder?
Ja, also manchmal entsteht dann was, also so tief rein kann ich es, aber bei manchen Produkten weiß ich es. Und ich glaube, also so kommt es mir zumindest vor, also gerade bei diesen sehr, sehr bekannten Designern und Designerinnen, ist dann schon so, dass das ein bisschen generisch ist und es wird halt dann, wenn es der eine Hersteller nicht nimmt, wird es an einen anderen verkauft quasi und man sieht dann schon manche Produkte, die, wo ich zumindest glaube, dass die eigentlich für einen anderen Hersteller designt worden sind und dann bei einem anderen landen.
Okay.
Also ja, da fehlt mir dann auch, also da ist dann die DNA vom Designer viel präsenter, als wie das vom Hersteller, und da muss man sich auch fragen, und manchmal ist es auch gewollt, ja, aber was der, wie viele Leute außerhalb der Bubble schaffen wirklich, dass sie dann, wenn man es nicht weiß, einen Designer hinter dem Produkt zu erkennen. Ah, mir fällt das halt auf. Aber ja, bei manchen Produkten ist tatsächlich dann nicht mehr so der Hersteller im Vordergrund, sondern mehr der Designer, und sie geben es halt an verschiedene Stellen dann weiter, wenn es der Hersteller nicht nimmt.
Ist es ein typischer Hervin-Bourrelec, würdest du sagen? Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen.
Ja, ich spreche auch kein Französisch, also bitte verzeiht.
Je parle français. Un peu.
Also von dem her, ja, ich würde schon sagen, also ja, also vielleicht sprechen wir, warum, oder möchtest du nachher darauf zurückkommen, warum jetzt der nur er den Design hat, aber ich tue mir ein bisschen schwer.
Lass uns nur kurz beim ja, Stuhl bleiben, ja.
Also grundsätzlich ist er ein sehr, sehr, von der Person her, also auch wie er wohnt und so, also extrem zurückgezogen, überhaupt nicht technisch, also er ist eher so ein bisschen wie so ein kleiner Einsiedler. Am liebsten, glaube ich, würde er nur Sachen aus dem Wald, ne, also er hat auch für Galerie Creo und so, kann man sich mal anschauen, also einfach so kleine Hocker und so, wo er irgendwelche Äste
ja, okay,
abschneidet und die als Füße verwendet. Und auch die Corniches von Vitra, die sind auch inspiriert von der Natur, von Felsvorsprüngen in der Bretagne, wo sie her sind. Und er referenziert sich schon auch immer, ähnlich wie Arne Jacobsen, sehr stark auf Natur und was er in der Natur sieht. Und von dem her würde ich auch sagen, also sehr organisches Design, sehr von den Winkeln und so weiter, einfach, man greift es ja gern an, mir taugt diese Raw-Aluminium-Geschichte, finde ich super, und auch Aluminium kommt immer wieder vor in ihren Designs, und von dem her würde ich sagen, ja, ist absolut Bourrelec.
Ich musste zitieren aus der ersten Episode, und zwar, du hast gesagt, es gibt ganz, ganz selten was Neues im Design. Es ist ausgespielt, kann man sagen. Wenn es was Neues gibt, wird sofort kopiert. Ist das, glaubst du, hier auch der Fall? Läutet das eine neue Ära ein des Bürodrehstuhls, des Besprechungsstuhls, des Sitzens vielleicht sogar?
Möglich. Also wie gesagt, sie haben ein Patent drauf. Das heißt, ich glaube jetzt da nicht, dass so schnell kopiert wird oder kopiert werden kann. Und ja, also so organische Sitzschalen gibt es jetzt wahrscheinlich ein paar am Markt. Und da ist jetzt auch wiederum, also da ist die technische Innovation für mich stärker wie das Design. Und deswegen auch so spannend vom Produkt her, weil, glaube ich, wie in der ersten Folge gesagt habe, oft waren es diese, egal ob es jetzt Materialinnovationen waren oder technischen Innovationen, was dann trotzdem ein Produkt so langlebig oder so lange erfolgreich machen. Und das sehe ich schon bei dem Stück jetzt auch endlich wieder mal, dass einfach wirklich da eine große technische Innovation einfach vom Sitzkomfort und von dieser Beweglichkeit einfach drinnen ist, und auch dieser extrem gut geformten Arm- und Rückenlehne, wo man einfach sie reinsitzt und gut sitzt. Und das hat einfach mit den Winkeln zu tun, mit der Breite, also fast wie eine Muschel irgendwie. Ja, ja, und das hat er auch beim Sofa schon mal gemacht. Also das kommt immer wieder vor bei den Designs. Und ja, Sitzkomfort spielt da natürlich dann auch eine wesentliche Rolle, ja, ob ein Produkt erfolgreich wird.
Aber sowas könnte ein Klassiker werden, sagst du?
Boah, ich bin da extrem vorsichtig mit.
Plan die raus.
Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur mehr Klassiker geben wird.
Aber generell, Sinne, oder? Oder im Möbel, oder bei Möbeln generell. Weil ich bin mir gar nicht sicher, ob es Klassiker geben wird aus unserer Zeit, was Autos betrifft.
Nein.
Wirklich nicht. Ich tue mir wahnsinnig schwer.
Gibt's nicht. Oder, aber weil es auch so, das hat mit Material zum
tun. Ja, oder sieht man in der Zeit, wo etwas auf den Markt kommt, nie das Potenzial, dass es ein Klassiker wird. Weil es hat auch in die 60er Jahre Klassiker-Autos gegeben. Und trotzdem sind so viele Ikonen dann in dem Jahrzehnt entstanden.
Ja, aber für mich hat es ein bisschen was mit der Jahrtausendwende zu tun, bei Autos vor allem. Also, wo dann einfach Kunststoff Einzug gehalten hat in den Karosserien.
Aber im Cockpit
und so weiter, oder? Also, und bei Gebäuden ist ja auch dasselbe. Ja, also, wenn du dir, gerade in Salzburg, wenn du dir da diese Gründerzeithäuser anschaust, oder in Wien.
Wien
wenn
komplett. Braucht man nur da rausschauen.
Ja, das sind einfach, also du kannst diese handwerkliche Qualität auch nicht mehr mimiken. Ja. Also das ist auch nicht mehr kostentechnisch umsetzbar. Und jetzt sage ich mal, so eine Wärmeschutzfassade, das wird kein komisches Gebäude oder kein, also es hält da nicht so lange. Ja. Also da geht es ja schon mal los. Und deswegen, ich tue mir mit dem Begriff Klassiker jetzt mittlerweile richtig schwer, weil es natürlich, ja, damals schon noch eine andere handwerkliche Qualität war. Und jetzt nochmal zurückzukommen bei Living Divane, die haben ein Sofa-Modell in der Kollektion Extra Soft. Das ist jetzt vom MoMA, glaube ich, oder von irgendeinem amerikanischen Museum, zu einem der 100 wichtigsten, einflussreichsten Produkten. Das muss man mit dem Sofa schaffen. Für das, es ist einfach ein kubisches System, was so modular ist, und das ist eigentlich der, also das, da kann ich jetzt nicht einmal von Design reden. Es ist einfach, es hat extrem gute Proportionen, es hat extreme Artenvielfalt von den einzelnen Elementen und ist von 2008. Ja. Das heißt, das ist eigentlich nur relativ jung, aber ist auch bei uns das meistverkaufte Sofa nach wie vor. Und da kann man, ist das Klassiker, ja, es ist natürlich das ikonischste Produkt von der Firma, und wenn es das Produkt nicht geben würde, würde es die Firma nicht mehr geben, behaupte ich jetzt einmal. Weil das ist Jahr für Jahr, egal was die auszubringen, egal was die, also immer das stärkstverkaufste Produkt bei denen, seit es das gibt. Mhm.
Aber wie schade eigentlich, dass wir aus einer Epoche kommen werden, wo man sagt, die Handwerkskunst war nicht so gut wie vorher. Ist eigentlich schlimm, oder? Dass Rückschritt gibt. Gibt es ja nicht nur, aber in der Breite. Das meine ich damit, in der Breite.
Ja, es ist halt auch, also das Leben extrem schnelllebiger geworden. Du hast ja gar nicht die Zeit, dass du so detailreich auch die Sachen ausführst oder entwirfst, weil eben, ja, es einfach auch viel teurer geworden ist alles.
Aber was für Luxus eigentlich, dass wir die Zeit haben, in diesem Podcast richtig in die Tiefe zu gehen eigentlich, oder?
Ja.
Ist ja komplett konträr an sich dem Zeitgeist.
Mhm. Klar.
Und spricht aber spricht dieselbe Sprache wie viele der Produkte, über die wir sprechen. Weil ich glaube, dass dieser Stuhl sehr, sehr langlebig zumindest sein wird. Also so wie er sich anfühlt.
Ist er. Und da können wir wieder auf das Parfum zurückzukommen. Aber Vitra, sie fahren halt dieses Thema richtig in die Tiefe, deswegen gibt es ihn auch nicht fix bezogen, sondern wenn du diesen gepolsterten Sitz haben möchtest, ist der trotzdem, also er ist wirklich weich, muss man sagen, also jetzt nicht einfach nur so ein dünnes Ding, wie es früher gegeben hat zum Drüberziehen.
Aber es gefällt mir nicht. Wie geht's dir damit?
Mir gefällt es, bei der Rückenlehne gefällt es mir überhaupt nicht, also da ist für mich ein No-Go, also würde ich auch nie sagen bei uns, ja. Also
es ist spannend, oder?
Das gibt es für mich gar nicht.
Ich habe vorher das nebeneinander gesehen und denkt mir, das gibt's doch nicht.
Komplette Vollkatastrophen. Im Sitz hat es seine Berechtigung. Also wenn man sagt, er will jetzt wirklich das als Bürodrehstuhl nehmen, dann hast du einfach mehr Komfort im Sitz. Und im Sitz, finde ich, ist er gut gelungen, weil er sich so straff drüber zieht. Da siehst du das dann auch mit dem Reißverschluss unten nicht. Da funktioniert es für mich als Sitzkissen. Auf der Arm- und Rückenlehne No-Go. Also
Gott sei Dank sind wir uns einig.
Würde ich nicht einmal beim vorschlagen.
Nein, wirklich nicht. Aber es ist spannend. Ich finde, man sitzt trotzdem ohne dem Überzug sehr, sehr gut. Aber natürlich, absolut. Wenn man den ganzen Tag testest, ja, dass du mit dem Überzug?
Nein, ist jetzt derweil noch ohne. Und irgendwann werde man dann mal aufgeben. Aber ist jetzt auch ohne, muss ich sagen. Also auch die Sitzfläche ist auch super gut von den Abrundungen her und von den Geschichten, dass ich sage, ja, ich brauche es. Ich sitze aber, muss ich sagen, eher gern hart. Von dem her habe ich da nicht so das Bedürfnis. Aber wenn man jetzt natürlich nicht so viel Fleisch auf den Oberschenkeln hat, genau, oder im Hintern, dann kann es natürlich sein, dass man gern ein bisschen weicher was noch gibt.
Ja. Willst du sagen, wir haben einen gescheiten Arsch, wir zwei?
No comment.
Also ich sitze wirklich gut. Simon, du hast gesagt, das ist endlich wieder mal ein echtes Vitra-Produkt. Erklär mal das. Was ist ein echtes Vitra-Produkt und warum gibt es so wenige?
Boah, das musst du Vitra fragen, warum es so wenige gibt. Ich bin ja dort dann, es ist schon immer grenzwertig, weil ich ja sehr kritisch bin Vitra gegenüber, weil es overall gesehen wahrscheinlich meine Lieblingsmarke ist oder mich schon so lange begleitet. Also schon vor Rea, ich habe mich mit ihm extrem auseinandergesetzt. Mir hat das immer schon taugt, auch die Geschichte von Vitra. Und deswegen bin ich ja so ein harter Kritiker und sie reagieren schon ein bisschen allergisch darauf, weil halt die
letzten Jahre... Na sehr, was der Ladner kommt schon wieder.
Ja, ja. Also, es ist eh schon... Ich versuche mir, oder ich habe mir vorgenommen, dass ich mir ein bisschen zusammenreiße ihnen gegenüber, weil ja, die letzten Jahre waren sicher nicht die einfachsten von den Produkten, die rausgekommen sind. Der Meinung bin ich nach wie vor. Und deswegen habe ich gesagt, für mich ist es wieder das erste Vitra-Produkt, wo ich sage, da ist einfach, das war diese Ingenieursleistung bei Vitra, das war immer das, was auch die Designer so geschätzt haben, dass sie die so eingebracht haben, dass sie immer versucht haben, das auszureizen, weiter zu pushen und einfach das technisch so ausgereift zu machen. Und dann das war immer Kombination aus Ingenieursabteilung und Design. Und das merke ich, finde ich auch, wenn das sind die richtig guten Produkte, wenn sie die Designer dann auch mit der Produktion auseinandersetzen. Was sind die Möglichkeiten? Was gibt es für ihre Prozesse? Wie kann ich das einfach in ein Möbel übersetzen, transferieren? Und wenn, also die Designer, die sie die handwerkliche Begabung haben oder sie da mit denen reinstöhnen und versuchen, das zu erarbeiten dann, ja. Die nicht einfach sagen, ja, das ist jetzt mein Design und ihr macht es jetzt einmal oder ihr müsst dann schauen, sondern einfach diese Zusammenarbeit, und das war bei Vitra immer sehr stark im Fokus. Und deswegen hänge ich ja so an diesen alten Produkten, jetzt im Sinne von neuzeitlich alt, also ich sage mal so,
naja,
für mich die letzten guten Produkte waren so 2011 herum,
okay.
2012.
Hast du einen Stichpunkt, was das war zum Beispiel? Welche Ära das war?
Tipton war so ein Produkt,
alles klar.
Wo die geschafft haben, einen Stuhl, den es, ich weiß nicht, also Stühle gibt es seit über 2000 Jahren wahrscheinlich, einen Stuhl neu zu interpretieren oder eine neue Funktion zu geben. Und das hat mich extrem fasziniert. Und das war für mich auch so ein Produkt, wo ich mir dachte, okay, es gibt alles. Es gibt bei Stühle, I don't know, jedes Material, jede Form.
Aber das nicht.
You name it. Und die Hohen schaffen, dass sie einen Stuhl rausbringen im Jahr 2011, den es noch nicht gegeben hat.
Und zwar aus? Wie nennt man es genau, das Material?
Das Material war einfach banaler Polypropylenkunststoff, aber diese Funktion mit dieser 7 Grad Neigung im vorderen Bereich, dass du wie beim Bürodrehstuhl eine Vorwärtsneigung in einen normalen Stuhl reinbracht hast. Und deswegen hat der diese Funktion und war eigentlich als für Schule entwickelt. Wo, weiß nicht, wenn du an der Schulzeit zurückdenkst, bei uns war das ja verpönt, dass wir uns bewegen. Ich war natürlich ein alter Sesselreiter.
Ja, sowieso.
Und bin es immer noch. Und das hat die Lehrer natürlich überhaupt nicht gedacht. Ja. Und die haben, die Designer, also das Barber Oscar B in dem Fall, haben den für Schule entwickelt, weil sie gesagt haben, eben, wie wir heute auch gesagt haben, der Körper soll sie bewegen. Der lässt diese Bewegung einfach bewusst zu. Und haben das wirklich in einen ganz einfachen, banalen Stuhl. Und er wird witzigerweise auch in Gefängnissen eingesetzt.
Wirklich?
Ja, weil du kein Teil davon runterreißen kannst, schrauben kannst. Das ist eine Mono-Geschichte. Also du kannst den auch nicht auseinanderbrechen oder was auch immer. Also ein Kunde von mir hat es geschafft, aber da sind jetzt zwei Kinderzimmer ausgebrannt und dann war das nur mal so ein Häufchen.
Okay, also hat er es auch nicht selbst geschafft.
Nein, das Feuer okay. Hat es geschafft. Aber es ist wirklich nichts mehr überblieben davon.
Du hast gesagt, einmal Vitra ist ein Verlagshaus des Designs.
Ja, weil
das ist eigentlich konträr zu anderen Marken.
Ja, sie bezeichnen auch die Designer und Designerinnen als Autoren. Deswegen habe ich mir gedacht, passt natürlich das mit dem Verlagshaus ganz gut und hat auch sicher was mit der Historie zu tun. Also die Eltern vom Rolf Fehlbaum haben ja auf einer Amerika-Reise in New York diese Produkte von ihm das erste Mal in einem Schaufenster gesehen und waren so fasziniert von den Sachen, dass sie gedacht haben, wir wollen das in Europa bringen und produzieren und verkaufen. Und dann ist das dadurch einfach entstanden. Also das Wort kann man sich heutzutage eh gar nicht mehr vorstellen. Also war natürlich Schiffsreise, glaube ich, und
Gentleman's Agreement und so weiter,
oder? Ja, ganz lange Schriftverkehr. Also es gibt Gott sei Dank alles noch. Also das ist über ganz einen langen Zeitraum gegangen, bis dann da IMS dann auch überzeugt waren. Und die waren dann auch oft in Weil noch. Und von dem her gesehen war das sicher ja, eine Erfolgsstory immer schon. Und auch wie dann der Rolf Fehlbaum, den Weitblick, den er hat, das ist was, was mich richtig fasziniert. Also auch wurscht, ob es jetzt die Architekturbüros sind, die bei ihm am Campus gebaut haben, wo man heutzutage natürlich sagt, ja eh klar, ja, das sind halt die bekanntesten Namen, was da gebaut haben. Aber zu der Zeit, wo sie gebaut haben, waren die nur teilweise No-Names. Ja? Und er hat aber denen die Chance gegeben, den Weitblick gehabt, mit diesen Büros zu arbeiten. Und genau das Gleiche war dann mit den Designs, also dass man auch Burulek, wenn man wieder auf die zurückgehen möchte.
Kommen wir jetzt nämlich.
Die waren damals, glaube ich, 25 Jahre, oder? Das muss man mir vorstellen. 24.
Simon, schenk nochmal ein, jetzt geht's zum Gossip nämlich. Du sagst immer die Buroleks.
Ja.
Tatsächlich ist aber der Designer von diesem Stuhl nicht das Brüderpaar Burulek, sondern es ist nur Hervin Burulek. Und genau. Da hat es was gegeben. Sollen wir vielleicht zuerst einmal auf den Hervin eingehen, auf seine Designs und so weiter und dann reden wir über dieses Zerwürfnis der beiden Brüder und woran du es als Experte eigentlich wirklich siehst, dass da was passiert ist. Es geht da um diesen Stuhl, aber auch um einen Tisch, haben wir drüber gesprochen.
Mhm. Also zum Hervin habe ich noch eine witzige Geschichte, weil
ich weiß.
Damals wie Vitra, also da wo wir heute sind, das war ja der Vitra Showroom ursprünglich in Wien, ist 2014 eröffnet worden und als Eröffnungsgast war quasi der Hervin hier und hat da so ein Buch gegeben, was da gerade rausgekommen ist und er hat dann quasi da eine Zeichnung reingekritzelt und das signiert und ich bin da normalerweise nicht so, also es war eine mega Schlange, die Leute sind da angestanden und er ist da mit seiner Chick und einem Glas Wein und hat herinnen geraucht, dass der scheißt ja nichts, der raucht, ist ihm egal, ob da jetzt Rauchverbot ist oder nicht, der denkt sich ja, ihr kennt es immer, er raucht einfach und trinkt sein Glas Wein oder seine Flaschen. Und haben wir dann gedacht, nein, die Chance, wenn er schon mit da ist. Und ich bin dann tatsächlich als Letzter drangekommen. Er meint mir da halt so ein cooles Figürchen in das Buch rein und ich dann so, jawohl. Und die Party ist natürlich ziemlich lang gegangen und dann ein Freund von mir, der in Wien gewohnt hat, ich bei ihm übernachtet. Wir haben uns dann eine Flasche Wein mitgenommen und sind zu ihm in die Wohnung heimgegangen und ich habe es dann tatsächlich geschafft, habe das Buch auf den Tisch gelegt und habe es geschafft, dass ich mir Flaschen Rotwein über das Buch drüber lege.
Wunderbar.
Und da haben wir genau die Seiten, also wirklich komplett die Seiten mit Rotwein versaut, würde ich jetzt fast sagen. Aber ja, ich habe das Buch noch. Die Zeichnung hat es Gott sei Dank nicht abgewaschen.
Man sieht noch ein bisschen was. Es ist ja der Hintergrund rot, oder?
Der Hintergrund ist leicht rot, ja.
Das macht die menschlich.
Ja, die Geschichte ist ja lustig dazu, also von dem her passt schon.
Jetzt gibt es da zwei Brüder, Hervin
und Ronan.
Genau. Und es gibt viele Produkte, wie zum Beispiel diese Vase,
ja, genau.
Aber auch andere Sachen von Vitra, die es natürlich bei Area in großer Zahl gibt. Die beiden haben vieles gemeinsam gemacht.
Alles, also die haben von Anfang an gemeinsam, ich glaube, sie sind 4 Jahre Altersunterschied, aber sie haben das Studio gemeinsam gegründet in Paris. Das muss man sich auch vorstellen, 6 Mitarbeiter, also ein Mini-Studio. Ja. Und ich habe das auch nie hinterfragt, ja, weil die Produkte waren so schlüssig in sich, also dass man jetzt nicht sagen hätte können, der eine macht das oder der andere macht das, sondern zumindest hat es nach außen so gewirkt, dass sie ja immer gemeinsam an den Produkten gearbeitet haben. Und so die letzten, ich würde sagen, wahrscheinlich schon 2 Jahre also jetzt schon lange kein Produkt mehr gegeben. Erstens einmal das.
Okay. Ist es denn dir tatsächlich aufgefallen?
Ja, ja.
Hast du gemerkt? Okay.
Genau. Es ist mir aufgefallen und ja, man hat es ja immer nur dann alleine gesehen. Also in Ronan hat man gar nicht gesehen. In Ervan habe ich schon bei Three Days of Design immer wieder mal getroffen.
Hast du ihm die Geschichte jemals erzählt von dem Buch und von der Zeichnung?
Ich habe es ihm mal, ich habe ihm mal erzählt, aber er hat so da, wie er sich nicht mehr daran erinnern können, dass er in Wien war. Vielleicht, ich muss das eh nochmal double checken. Also grundsätzlich sollte es er gewesen sein und auch das mit der Chick und dem Wein betrifft eigentlich ihn. Wobei das mit der Zeichnung ist eher der Ronan, weil der Künstler eigentlich ist und mittlerweile mit seiner Kunst extrem erfolgreich ist. Also der hat irgendwann angefangen, ich glaube, hauptsächlich auf die Kunst zu spezialisieren oder zu konzentrieren und macht ganz spezielle, ja, mit Filzstiften, glaube ich, sind es und viele Linien, aber sehr, sehr eigenständig. Also man erkennt da sofort, dass das er gemacht hat. Ich habe selber ein Bild von ihm und habe mir einmal gemerkt, dass da jetzt sein Fokus irgendwie drauf liegt. Und ja, und offensichtlich, ich weiß nicht, ob das der Grund war oder was anderes, aber sie dürften sich massiv zerstritten haben, die beiden. Und zwar richtig nachhaltig. Also.
Das heißt, das ist eines der ersten Produkte, das wirklich nur vom Ervin kommt.
Für Vitra, ja. Er hat letztes Jahr in Kopenhagen für irgend so eine, ich weiß jetzt gar nicht, mir sagt die Brand auch nichts, oder die hat eher gewirkt wie so eine Galerie, oder so, da hat er so einen Lounge-Sessel rausgebracht und dort auch präsentiert. Und das war auch schon das war das erste Produkt, glaube ich, was ich kenne, wo nur sein Name gestanden ist.
Erkennst du einen Unterschied? Fehlt irgendwas? Ist es nicht mehr so arty, wenn du sagst, der andere Bruder ist eher der Künstlertyp in dem Duo gewesen? Fehlt ein bisschen der künstlerische Anspruch?
Das kann ich eben nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, wie die beiden genau gearbeitet haben. Aber wenn du mir jetzt gesagt hast, das ist von den Brüdern, hätte ich es auch geglaubt. Also, ich finde nicht, dass man jetzt da einen Unterschied kennt. Und von dem her, es ist ja immer schwierig zu sagen, weil es gibt ja Produkte, wo, keine Ahnung, 5 Jahre, die dran arbeiten. Also, die ersten Studien, also gerade Burlex, glaube ich schon, dass die immer sehr lange gefeilt haben an den Produkten und wer weiß, vielleicht gibt es da schon Studien dazu oder die Vase ist ein gutes Beispiel. Also da hat es von Cappellini gibt es ein Bücherregal, das diese Form hat. Das ist auch nur Arsch, also die Vase heißt nur Arsch. Dann hat es die Vase gegeben und es gibt, also was ich eigentlich das Coolste finde, das ist kein Produkt, für Design District in Miami haben sie aus einer Stahlstruktur, also die ungefähr dann in Proportion jetzt gesehen, haben sie das als Dach gemacht mit einem färbigen Glas da oben und auf Stützen und haben quasi so einen Sonnenschutzpavillon da durchgezogen. Also mega, mega coole Installation für eine Stadt, wo ich sage, ja, das ist einfach wirklich so speziell. Und sie haben ja immer wieder so Außeninstallationen gemacht. Also angefangen von Brunnen bis Sitzgelegenheiten oder so Circles rund um einen Baum, die geschlossen sind. Also ganz spezielle Sachen, also installationsmäßig. Und ja, auch für Galerie Creo eben, diese Pariser Galerie, wo auch viele Designer so Einzelstücke gemacht haben, wo auch dann später vielleicht ein serielles Produkt daraus entstanden ist, aber ganz spezielle Einzelstücke dann immer super cool zum Anschauen.
Mhm. Wir haben es anfangs angekündigt. Die Zeichen stehen schon auf dem, dass es da ziemlich ein Zerwürfnis gegeben hat, weil es ist ja der Stuhl herausgekommen und zeitgleich vom anderen Bruder ein Tisch.
Genau, also sie
und
haben.
Irgendwie passen die zusammen, aber du sagst mit deinem Auge, man erkennt das Zerwürfnis. Nimm uns nochmal mit bei dem Gossip.
Sie haben wohl das Zugeständnis beide gemacht. Also es mir jetzt auch gewundert, aber ja, es schaut aus auf den ersten Blick wie aus einer Einheit. Also gerade mit dieser Holzgeschichte, die gibt es als Tischplatte dann auch. Ist so ein kleiner Desk eben auch fürs Homeoffice. Also es ist kein Schreibtisch jetzt. Also es ist ein Schreibtisch, aber eher ein kleiner Homeoffice-Desk. Und dann habe ich gedacht, ja, leiwand, weil sie präsentieren das natürlich dann auch. Oder gehe davon aus, wahrscheinlich je nachdem, wie jetzt dann der Status ist zwischen den beiden. ob sie es beide auf ein Foto schaffen oder dürfen, keine Ahnung. Ich habe nur keine Marketingunterlagen gesehen. Aber dann sage ich so, ja, Leinwand, weil mir eben diese raue Aluminium-Farbe mega taugt. Und ich so, passt. Und beim T-Shirt auch, oder? Und sie so, na. Und ich so, ja, was heißt na? Jetzt gibt es tatsächlich bei der Gestellfarbe, weil der T-Shirt auch Aluminium-Gestell, andere Farben wie beim Stuhl. Unfassbar, also einer wirtschaftlichen Sicht. Und ich habe dann so gesagt, ich meine, ist das ernst? Also wirklich, ihr müsst ja, ja. Denken, vor allem, wie gesagt, das Overall-Design, organisch, das Holz zieht sich durch, passt wunderbar zusammen. Und wenn sich ein Kunde jetzt da entscheidet, und dann muss der zwei unterschiedliche Gestellformen, und das ist eine Firma.
Ja, aber dann, passt das zusammen?
Nein, und dann haben sie mir erzählt, dass sie das so zerstritten haben, dass der eine nicht einmal zulässt, dass die gleichen Farben beim Untergestell gibt, weil so spinnende Fans sind. Also ich stelle mir das einfach vor, wie die es dann handeln. Dann müssen sie mal schauen, drei da kommt der, ja, genau. Am Campus, also keine Ahnung. Also unfassbar, also nämlich als Brüder. Ich meine, ich habe auch mit meinen Brüdern viel gestritten, aber als Kinder, Gott sei Dank. Und jetzt verstehen wir uns super gut.
Ja, sowieso.
Aber dass ich, also darum, ich kann nur vom Mut maßen, aber da müssen solche Eitelkeiten mitspielen oder Eifersüchteleien auf einen Erfolg oder ich keine Ahnung. Aber dass ich mich da so zerstreite, dass ich dann einen Hersteller verbiete, quasi, dass er die gleichen Farben beim Untergestell nimmt, was ja völlig lächerlich ist, ja, weil, ja, wenn ich der Hersteller bin, dann fahre ich drüber, ja, weil da sage ich, aber da sieht man, wie du arbeitest. Also sie gestehen das ihnen offensichtlich zu und nehmen in Kauf, dass sie weniger Stückzahlen verkaufen, ja, dadurch, weil es ja völlig unrealistisch, oder vor allem ein Endkunden interessiert durch das nicht, ob die zerstritten sind oder nicht.
Das versteht ja keiner. Das versteht ja keiner, dass Vitra nicht einfach sagt, passt, jetzt haben wir das Design, nehmen wir halt einfach beide, bei beiden dieselbe Ausführung.
Ja.
Sehr spannend. Also komm Simon, sprech mal eine Einladung aus. Lieber Hervé und Rona, Burolek, kommst du in den Podcast, sprechen wir drüber. Echt, zwar kriegen wir wieder zusammen, oder?
Da musst du mal dein Französisch aufbessern.
Bonjour.
Weil sie reden leider ganz, ganz schlechtes Englisch, bis keines. Also die Kommunikation mit einem ist sehr, sehr schwierig.
Ja. Hey, Simon. Weg von dem Thema jetzt, wir beide zerstreiten uns Gott sei Dank nicht. Das haben wir schon bewiesen die letzten Jahre. Ich bin gespannt, was du in, sagen wir so, 4-5 Monaten dann einmal erzählst, wie der Langzeit-Test dann ausgefallen ist. Du hast gesagt, du nimmst ihn dir auch nach Hause, den Stuhl, in dein Homeoffice. Ja. Und dann kannst du uns einmal erzählen, ob er wirklich das hält, was du jetzt glaubst. Also wir sitzen jetzt seit knapp einer Stunde drauf und ich finde es wahnsinnig angenehm.
Absolut. Ich glaube trotzdem, also rein jetzt von dem, wie er ankommt, wird es länger dauern. Also so neue Produkte, bis die mal im Markt implementiert sind, bis das Marketing anläuft, bis die überall zu sehen sind. Also neue Produkte im Möbelbereich ist es anderes, wie jetzt bei Mode oder bei Sneakers oder wie immer. Das dauert einfach sehr Zeit, bis da Leute ansprechen drauf, bis Projekte entstehen, wo die dann sichtbar sind etc. Aha.
Ein paar Tage nach dem Release von dieser Folge ist dann Mailand. Lass uns auf das kurz noch eingehen. Und genau. Du bist wieder dort, du bist ein Frequent Visitor, würde ich sagen, von dieser Messe. Mhm. Bist da immer, glaube ich, 3 oder 4 Tage dort. Mhm. Aber du hast vorher gesagt, Vitra wird nicht dort sein.
Ja.
Machen das mehrere Brands, dass sie bewusst dort nicht hingehen? Und wie macht es Vitra dann besser?
Sie machen es überhaupt nicht besser. Ich bin ein extremer Kritiker davon, dass sie nicht dort sind. Und das sage ich ihnen auch, Jahr für Jahr jetzt schon mittlerweile. Sie argumentieren es mit Nachhaltigkeit. Ja, ich, weißt du, ob es jetzt sinnvoll ist, dass ich weiß nicht, wie viele Händler Vitra hat, aber unzählige auf der Welt, dann einmal noch weil einfliege, weil noch weil kommst halt. Außer du bist in der Schweiz nur mit dem Flugzeug. Ich fahre meistens mit dem Zug, aber das ist eine Tagesreise quasi. Ja. Mhm. Und deswegen, wenn alle Leute schon in Mailand sind, und das ist halt die wichtigste Designmesse der Welt, also da kommen von Asien bis Amerika, alle Personen treffen sie da, die was mit Möbeldesign zu tun haben, treffen sie in Mailand. Und da ist so Big Player wie Vitra zu entscheiden, ich gehe da nicht hin, sie gehen nach wie vor mega kritisch. Und Vitra ist auch der einzige, also es gibt kleinere Brands, die halt da nur einen Mini-Auftritt haben oder jetzt keinen eigenen Messestand oder halt mit irgendeinem Konzeptpartner dort irgendwie zusammenarbeiten. Also das gibt es aber in dieser Größe oder in dieser ja, Wichtigkeit, wie es Vitra ist als Brand, fällt mir jetzt sonst auf die Schnelle keiner ein. Aber ja, sie ziehen es durch jetzt schon mehrere Jahre.
Tatsächlich, oder?
Ja, ich
glaube. Sie sind natürlich ein Name, gell, muss man auch sagen.
Ja, ja.
Das heißt, das kann sich ein kleineres Brand eher nicht so leisten wie Vitra, die einfach trotzdem sehr etabliert sind in der Branche.
Ja, aber dass du ein neues Produkt eben einer großen, zielgerichteten Publikum präsentierst und sagst, die Möglichkeit hast du nur eigentlich in Mailand und mittlerweile bei Three Days of Design in Kopenhagen. Das sind die zwei wichtigsten Stützpunkte quasi, wo du einem breiten Fachpublikum neue Produkte präsentierst. Und egal, ob das jetzt PR, Medienvertreter, was auch immer sind, außer deine Fachhändler, außer Architekten, Innenarchitekten, Blogger, was auch immer, mittlerweile halt da einfach eine Rolle spielt. Weil sonst musst du halt dann trotzdem eigene Events machen, eigene Veranstaltungen. Ja, kann man machen, aber du wirst nie die Bandbreite am Publikum erreichen. Weil trotzdem, Vitra ist ein großer Name, aber Salone ist, schauen wir mal, was anderes vom Namen.
Ja. Du hast gesagt, es gibt diese beiden Möglichkeiten, das zu präsentieren. Hoffentlich in einem Jahr wird es eine dritte Möglichkeit geben. Nämlich, wenn du das Glück hast, dass wir beide von Aria erzählt, von dem Design-Podcast eine ganze Folge über ein Produkt machen. So wie wir es heute gemacht haben. Simon, heute ist um was Neues gegangen. Sehr spannend, was? Wir haben Einblicke bekommen in diesen Stuhl, aber generell auch in die Problematik, würde ich fast sagen, im Möbeldesign etwas neu zu erfinden. Im Prinzip dreht sich das alles sehr stark um sich selbst. Du bist einer, der einen ganz intensiven und großen Blick auf das Ganze hat. Abschließende Frage, und jetzt darfst du kreativ werden, aber vielleicht gibt es ja auch was, was du dir schon jemals gedacht hast, kann ja auch sein. Gibt es etwas aus deiner Sicht, was einfach noch nicht erfunden worden ist? Ist dir schon jemals irgendwas, was in den Sinn gekommen, was du denkst, hey, möbeltechnisch, das gibt es eigentlich noch nicht? Oder ist wirklich auch in der gesamten Bandbreite der Funktionalität an sich dieses Spiel ausgespielt und es gibt immer wieder kleine Neuigkeiten, aber so das, die große Innovation gibt es auch in Zukunft nicht mehr. Wie siehst du das?
Du kommst mal wieder mit Fragen.
Ja, sicher.
Grundsätzlich, was es nicht gibt, ist ein schöner, designtechnisch relevanter, höhenverstellbarer Schreibtisch. Das gibt es einfach nicht. Das ist ja zwar, jetzt in jedem Büro ist es mittlerweile Einzug gehalten worden, aber alle haben diesen schieren T-Fuß wirklich sauschier. Also höhenverstellbarer Schreibtisch ist für mich, also da würde ich das Wort Design nicht einmal ansatzweise im Mund nehmen, das ist einfach schier. Ja. Da finde ich ein großes Potenzial, das einmal schön zu gestalten, auch vielleicht mit einer technischen Neuerung, wie immer. Ja. Aber ob es ein Produkt gibt, was es noch nicht gibt, ja. Fällt mir jetzt ad hoc.
Naja, es ist ja was eingefallen.
Ja, aber das gibt es ja schon. Aber halt nicht schön in meiner Welt. Keine Ahnung. Nein, fällt mir jetzt ehrlich gesagt.
Aber ist ein guter Ansatz eigentlich mit dem Schreibtisch, würde ich sagen. Weil es schaut wirklich nicht fesch aus. Vor allem der Schreibtisch, wenn er weit unten ist mit dem T-Fuß, okay. Nein, aber wenn er dann hoch steht, Katastrophe. Es gibt, glaube ich, auch diesen einen, der mit den vier Beinen aber so auseinanderfährt. Gefällt mir auch nicht. Also vielleicht fällt euch da irgendwas ein, ihr Designerinnen und Designer da draußen. Simon, Episode 4 ist in the books. Okay. Wunderschön war's.
Ja.
Tolle Geschichten, vielen Dank für Insights, viel Spaß in Mailand.
Danke, danke.
Ja, und bleibt uns gewogen, ihr da draußen, ihr Hörerinnen und Hörer, aber auch die Zuseherinnen und Zuseher. Wir freuen uns auch sehr, dass auf YouTube so gut angelaufen ist. Sagt uns, was ihr davon haltet. Schreibt es uns auf den diversen Kanälen, also einfach suchen, zum Beispiel auf Instagram nach Aria erzählt. Schreibt es uns, was euch gefällt, was euch fehlt, genau. Was ihr gerne hättet und wir werden schauen, dass wir das immer wieder einbauen.
Genau.
Vielen, vielen Dank.
Danke, Peter.
Aria erzählt, wir kommen wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.